Ja, ich will noch einmal kurz beten und den Herrn um Vollmacht bitten, zu sprechen in seinem Wort. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ich hier stehen darf, zusammen mit meinen Geschwistern, Herr, und mit allen, die dich ernst nehmen und die gekommen sind, um von dir was zu erfahren, Herr. Und ich bitte dich, dass du mir Vollmacht gibst, in deinem Namen zu sprechen, Herr, und dass du die Ohren und Herzen öffnest, Herr, und dass du dir das hören lässt, auch das, was du vermitteln möchtest. Nicht unbedingt das, was ich sage, sondern das, was du vermitteln möchtest, Herr, dass die Menschen das hören. Ja, Herr Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Führung übernimmst über all das, Herr. Ich danke dir, Vater. Amen. Ja, ich möchte mich erstmal schon mal bei meinem Sohn und meiner Tochter bedanken, dass die heute auch da sind, um mich zu unterstützen. Das finde ich eigentlich immer ziemlich gut, wenn ich hier sitze und weiß, dass die dabei sind. Das ist einer meiner großen Träume, dass ich irgendwann mal zusammen mit meiner ganzen Familie, mit allen, dass alle Kinder und Enkelkinder und was weiß ich und deren Angehörigen, dass die mit in den Gottesdienst kommen. Aber wer keine Träume hat, hat auch nicht die Chance, dass mal ein Traum wahr wird. Also deswegen finde ich das ziemlich gut. Ja, vielleicht wird die Predigt heute ein bisschen anders, als so normalerweise könnte sein. Denn ich muss euch erstmal was erzählen. Wir haben uns ja 5 Wochen nicht gesehen, beziehungsweise ich habe ja 5 Wochen jetzt schon nicht mehr zu euch gesprochen. Und da muss ich echt mal was loswerden. Aber erstmal möchte ich mal noch eine kurze Frage stellen. Du brauchst auch nicht laut zu antworten, einfach so für dich vielleicht mal so drüber nachdenken. Hast du zurzeit ein konkretes Gebetsanliegen? Ich meine nicht so ein Daueranliegen, so für das du jeden Tag betest, so wie für Gesundheit oder was weiß ich, für deine Kinder oder sowas. Nein, ich meine irgendein konkretes, wichtiges Gebetsanliegen. Oder hattest du vielleicht in jüngerer Zeit ein solches Anliegen und vielleicht sogar eins, das von Gott tatsächlich auch erhört wurde? Vielleicht eine kurze Erklärung für die unter uns, die mit dem Begriff Gebetsanliegen nicht ganz so viel anfangen können. Ja, das ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen für jemanden, der neu im Glauben ist oder noch nicht so richtig angekommen ist. Gebetsanliegen, das heißt, wir beten, also sprechen zu Gott und zu Jesus und bitten Gott, was zu tun. Sagen ihm, was wir auf dem Herzen haben. Manchmal sind das Wünsche, worum wir Jesus bitten, dass er das, wenn er das genauso sieht wie wir, dass er das dann doch auch bitte tun möchte. Und manchmal sind das auch Verheißungen. Das sind also Dinge, die in der Bibel aufgeschrieben stehen. Und wir bitten Jesus, dass er diese Verheißungen jetzt auch wirklich wahr werden lässt, dass das nun endlich mal passiert. Manchmal beten wir für uns selber und manchmal beten wir auch für andere. Ich hatte so ein Gebetsanliegen. Ungefähr zu der Zeit, als ich hier das letzte Mal predigen durfte. Und das ist es, wovon ich euch erstmal erzählen möchte. Es ging darum, dass ich zusammen mit einem Freund eine längere Radtour machen möchte. Wir wollten von Flensburg aus mit dem Fahrrad nach Friedrichshafen in Jütland fahren. Insgesamt etwas mehr als 400 Kilometer in 6 Tagen, plus der Anreise mit dem Zug von Diepholz bis nach Flensburg. Und dann von Friedrichshafen aus sollte es mit der Fähre über das Meer, über das Kattegat nach Schweden gehen. Ich habe dann in diesem Jahr so ungefähr ab Januar angefangen zu trainieren, um mich fit zu machen fürs Fahrradfahren. Und zuerst ging das auch ziemlich gut. Aber dann ab April, da bin ich dann öfters nicht so ganz gesund gewesen und konnte nicht so trainieren, wie ich das wollte und war einfach andauernd schlapp und total müde. Und so kam dann diese Fahrt immer dichter. Und ich wurde immer unsicherer, ob ich das dann nun auch schaffen werde, die 6 Tage hintereinander jeden Tag so zwischen 50 und 100 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Und zwar, komischerweise, in Jütland geht es bergauf und bergab. Nicht so wie bei uns hier im Flachland. Ich war ziemlich unsicher. Ingmarie sagte dann, nimm doch das E-Bike, dann bist du auf der sicheren Seite, dann schaffst du das. Aber ich wollte eigentlich gerne das mit dem normalen Fahrrad schaffen. Und so habe ich gebetet. Nicht darum, dass ich die Tour schaffe, sondern um Klarheit zu bekommen, ob ich das E-Bike nehmen soll oder mein normales Fahrrad. Nicht immer bekomme ich so schnell eine konkrete Antwort wie bei diesem Gebetsanliegen. Ich hatte den klaren und starken Eindruck, dass der Herr zu mir sagt, du kannst dich natürlich auf das E-Bike verlassen oder du kannst mir vertrauen. Hört sich für dich komisch an? Ich habe es sofort verstanden, was der Herr sagt. Wenn ich im Vertrauen auf ihn mit dem normalen Fahrrad losfahre, dann wird er mich begleiten. Kann ich mich auf ihn verlassen? Ich sage das nochmal ganz klar. Meine Kraft, die war nicht ausreichend für so eine Tour. Und ich habe so eine Tour auch noch nie in meinem Leben gemacht. Aber ich habe mich dann entschlossen, mit dem normalen Fahrrad loszufahren. Also rein in den Zug nach Bremen und dann über Hamburg nach Flensburg. Und was soll ich euch sagen? Wir hatten 5 Tage nur Rückenwind. Und nicht nur so ein bisschen, sondern einen richtig ordentlichen Wind von hinten. Und das bedeutet Südwind. Südwind in einer Region, in der die vorherrschende Windrichtung Nordost ist. Der Herr hat mir Rückenwind geschickt. Und noch was. Es hat von Sonntag bis Donnerstag entgegen dem Wetterbericht nicht geregnet. An einem Tage waren wir gerade in unserem Zimmer im Hotel angekommen, da hat es angefangen zu regnen. Nein, es hat angefangen zu schütten, wie aus Eimern. Unglaublich. Der Mann, mit dem ich zusammen unterwegs bin, der ist nicht wirklich gläubig. Das ist eher jemand, der zweifelt und mich immer so ein bisschen komisch anguckt, wenn ich bete. Aber ich habe ihm schon gleich zu Anfang gesagt, dass wir mit dem Segen des Allerhöchsten unterwegs werden sollen. Und auf der Fahrt, da hat er mehr und mehr begriffen, was ich damit meinte. Am letzten Tag, dem Freitag, war Dauerregen angesagt. Morgens beim Frühstück war es noch trocken. Und ich wollte schon, im Vertrauen auf den Herrn, ohne Regenkombi losfahren. Aber dann fing es ein bisschen an zu mieseln und ich habe meine Regensachen dann doch angezogen. Und es hat die letzte Etappe nur so geschüttet bei Seitenwind. Wir waren bis auf die Knochen nass, als wir endlich auf der Fähre waren. So ein Wetter und wir hätten die Tour spätestens am 2. Tage abgebrochen. Ich bin auf jeden Fall unbeschreiblich dankbar für das, was unser Herr für mich da getan hat. Und niemand kann mir erklären, dass das ein Zufall war oder sonst irgendwas. Sowas, das kann nur unser Herr. Gelobt sei Jesus Christus. Warum erzähle ich euch das? Weil er die ganze Ehre alleine hat. Er, Jesus Christus, hat die Ehre und jeder soll es wissen. In Göteborg, da sind wir dann von Ingmarie und der Frau des Kollegen abgeholt worden mit dem Auto. Das letzte Stück sind wir dann im Bus zu unserem Ferienhaus in Schweden gefahren. Jetzt kommt ein kleiner Themenwechsel. Ulrich hat es eben schon angekündigt. Am 17. August wollen wir bei uns zu Hause im Garten einen Gottesdienst feiern. Eine Party soll auch mit dabei sein, denn wir wollen ja, ihr habt ja auch gehört, wie im letzten Jahr feiern, dass sich einige von uns taufen lassen wollen. Jesus ist auch mit dabei, ganz sicher. Der ist nämlich immer dabei, wenn wir Christen etwas zu feiern haben. Ihr wisst vielleicht ja auch, dass Jesus, nachdem er seine Jünger zusammengesucht oder ausgesucht hat, als erste gemeinsame Aktion mit ihnen zusammen zu einer Hochzeitsfeier gegangen ist. Das war wirklich, könnt ihr gerne nachlesen, das allererste, was er gemacht hat. Nicht erstmal Unterricht oder sowas, nee, auf zu einer Hochzeitsfeier. Das war diese Hochzeit in Kanaan, davon habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist zwar da, wo Jesus dann Wasser zu Wein hat werden lassen. Nachzulesen in der Bibel im Johannesevangelium, 2. Kapitel. Aber auch in Lukas 15 erzählt Jesus uns 3 Geschichten. Und jede von diesen Geschichten handelt davon, dass etwas verloren wurde und dann wiedergefunden wurde. Ein verlorenes Schaf, eine verlorene Münze und ein verlorener Sohn. Und am Ende von jeder dieser Geschichten befeiert Jesus ein Fest, eine Feier. Der Hirte, der gibt ein Fest für das verlorene und wiedergefundene Schaf. Die Hausfrau gibt ein Fest wegen ihres verlorenen und wiedergefundenen Geldstücks. Und der Vater, der veranstaltet ein Fest zu Ehren seines verlorenen und wiedergefundenen Sohns. 3 Gleichnisse und jedes davon endet mit einem Fest. 3 Geschichten und in jeder von dieser Geschichten kommt immer wieder das Wort freuen vor. Über den Hirten, der das verlorene Schaf gefunden hat, sagt Jesus, und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie mit ihm zusammen sich freuen, dass er das sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Wenn die Hausfrau ihre verlorene Münze findet, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarn rufen, damit sie sich freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat? Und der Vater des verlorenen Sohnes erklärt dem zähneknirschenden älteren Bruder: Wir müssen diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Es ist doch eigentlich ziemlich klar, was uns Jesus damit alles sagen will. Er freut sich am meisten, wenn die Verlorenen gefunden werden. Der wichtigste Zeitpunkt, ein Grund zum Feiern, ist der Zeitpunkt der Errettung. Und das ist übrigens auch der Zeitpunkt, an dem im Himmel gefeiert wird. In dem Moment, wo ein Verlorener, so nennen wir und die Bibel ja Menschen, die Jesus noch nicht als ihren Retter angenommen haben, wo ein Verlorener zu Jesus umkehrt, wird im Himmel ein Fest vorbereitet und gefeiert. Ganz genauso freut man sich im Himmel, wenn auch nur ein Mensch, der nicht an Gott geglaubt hat, anfängt, sein Leben zu ändern und sein Vertrauen auf Gott zu setzen. So steht es in Lukas 15, Vers 10. Wie kann man solch eine Freude eigentlich erklären? Mir kommt das auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen seltsam vor, wegen nur einem Menschen. Vielleicht, wenn ein ganzes Land, ein ganzes Volk oder mindestens eine ganze Stadt zum Glauben kommen würde, dann könnte ich vielleicht noch verstehen, dass da oben im Himmel so eine Party gefeiert wird. Aber nur wegen einem einzigen Menschen? Dann so eine Aufregung, so eine Begeisterung? Wer kann sich vorstellen, dass unser Tun solche Auswirkungen im Himmel hat? Hier auf Erden, da können wir leben und sterben und es bleibt so gut wie nichts von uns übrig. Eigentlich auf die Dauer gar nichts. Selbst von unseren allergrößten Taten merkt kaum jemand was und die werden bald vergessen sein. Und im Himmel geht die Post ab, wenn sich ein Mensch, ein einzelner Mensch, jeder einzelne Mensch bekehrt und zu Jesus kommt. Im Himmel gibt es übrigens kein Fest wegen irgendeiner anderen Leistung, die ein Mensch vollbringt. Jedenfalls habe ich bisher noch nichts davon in der Bibel gelesen. Ganz egal, ob wir unseren Schulabschluss geschafft haben oder ob wir unseren Doktortitel gemacht haben, ob wir heiraten oder Vater werden oder das Arbeitsleben beendet wird und wir in Rente gehen, nichts passiert dann bei den Engeln im Himmel. Aber wenn sich einer bekehrt, dann ist was los da oben. Und vielleicht nochmal ein Satz an die, die sich schon bekehrt haben, egal ob jetzt gerade oder schon vor langer Zeit. Bist du dir eigentlich bewusst, dass auch wegen dir da oben im Himmel eine Party gefeiert wurde? Dass man gefeiert hat, deine Umkehr, deine Bekehrung, deine Rettung, bist du dir darüber im Klaren? Und warum hat man so gefeiert? Weil du geliebt bist, weil du, geliebtes Kind, verloren warst und du bist wiedergefunden worden, weil du zurückgefunden hast zum Vater. Darum, du bist geliebt, von Gott geliebt. Gott gehört die Ehre, Gott gehört die Anerkennung. Er ist der, der im Mittelpunkt steht und er ist auch der, der in deinem Leben der Mittelpunkt sein will und sein muss. Du möchtest gerne, dass der Teufel, oder nenn es von mir aus die Anfechtung, die Versuchung, das Böse und Schlechte aus deinem Leben verschwindet? Du möchtest ihm die Tür zeigen, durch die er verschwinden soll? Dann fang doch vielleicht mal an, dich daran zu erinnern, was Gott schon alles für dich getan hat. Und das, was du schon alles vergessen hast, vor allen Dingen. Ihm gebührt die Ehre dafür, alle Ehre, aller Lob, aller Anerkennung. Lasst uns ihm die Ehre geben und ihm danken. Was hat er nicht schon alles für mich getan? Er hat mich aus meiner Alkoholsucht befreit, der Knechtschaft, der Sucht hat er mich befreit. Jesus hat mir meine Sünden vergeben, hat meine Hände vom Blut gewaschen. Er hat die Ketten zerbrochen und mich befreit und er hat meine Füße auf festen Grund gestellt. Jesus ist der Felsen, auf dem ich stehe. Er hat mir Frieden mitten im Sturm zugesagt. Das hat Jesus schon alles für mich getan. Und jetzt seid ihr dran, jetzt ist jeder von euch dran. Erinnere dich doch mal und zähl doch mal auf, was Jesus schon alles für dich getan hat. Welche Türen er für dich schon geöffnet hat. Und zeige dem Teufel, sag es dem Satan, was Jesus für dich getan hat. Und wenn der Teufel dich anklagt, dir deine Schwäche, deine Fehler, deine Sünden zeigt, dann zeig ihm die Tür, die der Maurer Jesus, der Erbauer deines Tempels, selbst gelassen haben. Wir haben doch eine Antwort. Wir haben doch die Antwort. Jesus sagte zum Teufel, geh weg von mir, hebe dich hinweg. Jesus konnte das tun, weil Jesus ist, wer er ist. Und wir können das übrigens auch tun, weil er in uns ist. Jesus in uns. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Oder wie es in der Hoffnung für alle steht, im 1. Johannesbrief 4, Vers 4. Doch ihr, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott. Ihr habt diesen Lügenpropheten durchschaut und überwunden. Jetzt kommt's. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. Jesus hat dem Teufel, dem Versucher, die Tür gewiesen. Hebe dich hinweg von mir, Satan. Vielleicht ist dir der biblische Zusammenhang dieser Sache jetzt nicht so direkt klar im Moment. Jesus wird vom Satan versucht, geprüft, kann man sagen. Wir lesen davon in Matthäus Kapitel 4. Direkt vorausgegangen, und deswegen bin ich eigentlich auch darauf gekommen, ist die Taufe von Jesus durch Johannes dem Täufer im Jordan. Echt jetzt? Gleich nach der Taufe? Ich lese euch das mal vor aus Matthäus 3 ab Vers 16. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Ja, das habe ich richtig gelesen. Es war der Geist Gottes, der Jesus in die Wüste und in die Versuchung geführt hat. Nachdem er 40 Tage lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Kein Wunder. Da trat der Versucher oder der Prüfer an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht alleine vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stufe des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete alleine den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Das ist echt starker Tobak, finde ich, so gleich nach der Taufe. Und Gottes Geist führt Jesus in die Versuchung. Lass mich sagen, Gottes Geist führt Jesus in die Prüfung gleich nach der Taufe. Wundert euch das? Oder findest du das vielleicht unfair, so gleich nach der Taufe? Lass mich doch einmal fragen, was denn eine Prüfung ist, was denn überhaupt ein Test bedeutet. Ich habe davon irgendwann schon mal gesprochen, so vor einiger Zeit. Grundsätzlich wissen wir, dass ein Test das vorhandene Wissen überprüfen soll. Das setzt also voraus, dass es vorher schon irgendwas zu lernen gegeben hat. Der Prüfling hat also letztendlich schon eine Lektion absolviert. Ohne Lektion kein Test, oder? Das kennen wir doch aus anderen Sachen auch. Gott wird also dich nicht testen, die Christen würden sagen, in Versuchung führen, wenn wir nicht vorher von Gott schon etwas beigebracht bekommen haben. Und Gott ist übrigens ein sehr guter Lehrer. Bei ihm wird man jeden Test irgendwann bestehen, auch wenn man die Lektion vielleicht zigmal wiederholen muss. Wenn wir nun geprüft werden, zum Beispiel, wenn unser Glaube, unser Vertrauen getestet wird, dann müssen wir daran denken, dass wir zurückschauen müssen auf das, was wir schon gelernt haben. Und die Erfahrung sagt uns übrigens, dass wir alle nicht nur einmal geprüft werden. Es ist nicht die Frage, ob wir geprüft werden, sondern eine Frage vom Wann. Wenn der Glaube dann auf die Probe gestellt wird, gibt es etwas, das Gott uns bereits beigebracht hat und auf das wir vertrauen sollen. Gott wird uns nicht auf die Probe stellen, wenn er uns nicht vorher schon was beigebracht hat, wenn wir die Lektion noch nicht hatten. Wenn der Glaube zum Beispiel durch eine medizinische Diagnose auf die Probe gestellt wird, wenn der Glaube durch eine lange Durststrecke der Seele auf die Probe gestellt wird, wenn der Glaube durch das Verhalten einer anderen Person aus unserem Umfeld, vielleicht sogar aus der Gemeinde, auf die Probe gestellt wird, dann ist das total unfair, aber wir können das nicht verhindern. Wenn der Glaube immer wieder durch Zweifel, immer wieder durch dieselben unnötigen Gedankenkarussells, die immer wieder kommen und sich immer weiter drehen und zu keinem Ende kommen, auf die Probe gestellt werden, wenn, nicht falls, sondern wenn das passiert, dann bist du in guter Gesellschaft. Wir haben eben gelesen, dass selbst Jesus geprüft wurde. Und auch Jesus ist mehr als nur dies eine Mal geprüft worden. Aber es gab auch immer irgendetwas, das Gott ihm schon vorher beigebracht hatte und auf das er vertrauen konnte. Also wenn wir geprüft werden, und das wird passieren, und zwar nicht wie ein angekündigter Test in der Schule, dann gibt es auch etwas, was Gott uns bereits beigebracht haben und auf das wir vertrauen sollen. Also bei einer Anfechtung, einer Versuchung, einer Prüfung, einem Test, erinnere dich daran, was du bereits gelernt hast. Im Glauben, im Vertrauen auf Jesus. Erinnere dich auch, welche Waffen du in der Hand hast, um dich zu verteidigen. Eine Waffe, die wir in der Hand haben, gegen den Feind, den Ankläger, den, der dir sagt, nein, du bist nicht freigesprochen von deiner Schuld, der dir sagt, du bekommst das sowieso nicht hin mit deinem Glauben, der dir deine Schwäche vorhält, der dich runterziehen will in Depressionen und in Untätigkeit und der dir Angst macht, der dich unsicher macht, was andere über dich denken oder aussprechen. Diese Waffe ist Lobpreis. Das Loben unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. Im Lobpreis bauen wir seinen Thron und mit Lobpreis treiben wir den Feind davon. Im Lobpreis werden wir frei. Im Lobpreis zeigen wir dem Teufel die Tür, durch die er fliehen muss. Du hast dich vielleicht mal gefragt, warum Jesus gleich dreimal vom Teufel angegangen wurde, gleich dreimal hintereinander versucht wurde. Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass wir alle auch nicht nur einmal versucht werden. Dass Versuchung nicht etwas ist, was wir abhaken können, wenn wir gerade eine Anfechtung widerstanden haben. Dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen dürfen, weil wir gerade einer Versuchung widerstanden haben. Bei den ersten beiden Versuchungen haben sich der Teufel und Jesus auf Zitate aus der Bibel berufen. Beim dritten Versuch hat der Teufel nochmal alles gegeben und seine wahre Natur gezeigt. Er hat gelogen. Wir lesen, dass der Teufel Jesus auf einen hohen Berg führte. Natürlich war das nicht physisch der Fall, sondern Jesus ist nicht in echt auf den Tempel in Jerusalem oder auf so einen hohen Berg gebracht worden. So einen hohen Berg gibt es übrigens sowieso nicht, ne, weil die Erde ist rund. Selbst wenn da oben hoher Berg ist, kannst du nicht alle Reiche der Welt sehen. Nein, das ist alles in seiner Vorstellung passiert oder in der Vorstellung oder im geistigen Auge. So wie wir uns, wenn wir vielleicht mit dabei sind noch, das auch jetzt selber so vorstellen würden. So war das. Aber die Lüge, die der Teufel benutzt hat, die war echt. Er sagt in Vers 9, all das gebe ich dir, wenn du dich vor mir verneigst und mich anbetest. Nun magst du dich vielleicht fragen, wo ist denn da die Lüge, die der Teufel benutzt hat? Die Lüge ist, dass er sagt, es gebe irgendjemand anders außer Jesus, der Anbetung würdig ist. Als der Teufel sagte, bete mich an, sagte Jesus, hau ab. Jesus ist der angebetet werden soll und Jesus selbst betet niemanden an. Punkt. Wir haben schon über die Tür gesprochen eben. Ich komme darauf noch einmal zurück. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber, also Jesus, bringe Leben und dies im Überfluss. Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Jesus schenkt uns ein Fest, ein Leben im Überfluss. Das ist das Leben, das Jesus dir schenken will. Darauf kannst du dich berufen, wenn der Teufel dich anklagt. Es ist dein Leben, das Jesus dir gegeben hat und das du für ihn leben darfst. Und niemand und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Aber es gibt übrigens noch etwas, was Jesus gesagt hat, kurz bevor er von dem Dieb spricht, der kommt, um zu stehlen und zu vernichten. In Vers 9 sagt Jesus: Ich alleine bin die Tür. Wenn der Teufel dir in der kommenden Woche dein Versagen zeigt, dann zeig ihm deine Tür. Und wenn er dir sagt, du bist unwürdig und du hast kein Recht zu beten, dann zeig ihm die Tür. Du brauchst dich nicht vor ihm zu verteidigen und musst dich nicht mit ihm rumstreiten oder dich rumärgern. Zeig ihm einfach die Tür, deine Tür, durch die du gekommen bist. Du stehst fest auf dem Felsen Jesus Christus. Niemand und gar nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Niemand kann dir nehmen, was Gott dir gegeben hat. Ich alleine bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Wiesen finden. Lest das bitte nach. Zeig dem Teufel diese Tür, deine Tür, und erinnere dich daran und dich und den Teufel daran, was Jesus für dich schon getan hat, was er auf Golgatha für dich ertragen hat, wie er dich befreit hat, deine Schuld, deine Strafe auf sich genommen hat. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist dein Weg, deine Wahrheit und dein Leben. Jesus ist unser aller Weg, unsere Wahrheit und unser Leben. Und noch eins, so wie der Teufel Jesus in Gedanken auf den hohen Berg geführt hat und auf den Tempel in Jerusalem, so führe du den Feind in die Gedanken direkt zum Kreuz nach Golgatha und erinnere ihn daran, dass Jesus dein Weg zum Vater ist. Du bist frei. Ein Wort noch an die, die sich vielleicht nicht frei fühlen und die noch nicht durch die Tür Jesus Christus gegangen sind und den Weg nicht kennen. Ich möchte dir einfach sagen, heute ist ein ziemlich guter Tag, um zum Herrn zu kommen. Er wartet auf dich und weiß, wie es dir geht und kennt auch die Sehnsucht in deinem Herzen. Komm jetzt und warte nicht mehr. Du weißt nicht, wie du das machen kannst, wie du zu Jesus kommen kannst? Dann sprich doch jemanden an, zum Beispiel Ulrich oder sonst irgendjemanden, gleich oder jetzt nach dem Gottesdienst. Wir möchten dir gerne weiterhelfen, mit dir beten und zu gucken, wie es geht. Es ist nicht schwer, durch die Tür zu gehen. Den ersten Schritt hast du ja schon getan, sonst wärst du ja heute Morgen nicht hier. Sei mutig. Jesus wartet auf dich. Amen.